Wir werden in der Bibelbetrachtung den Text weiterlesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Es ist ein Abschnitt, dem wir die Überschrift geben können. Stefan, du kannst es da finden, wenn du da suchst. Ist ja in der Ablage. Die Überschrift über diesen Abschnitt können wir, glaube ich, geben als Hilfe für die Bruderschaft. Wir merken ja, die Weisungen von Gottes Wort gehen sehr vielseitig. Die Beziehung, die Verantwortung, die Haltung der Welt gegenüber. Aber hier heute in diesem Text geht es ausschließlich darum, wie die Gemeinschaft der Gläubigen miteinander verfahren soll. Wie die Gläubigen miteinander in der Verantwortung, aber auch in der Demut und Unterordnung miteinander leben sollen. Und das ist jetzt unser Text. So werden wir erstmal lesen bis Vers 5. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig. Auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig. Nicht aus die, die da herrschen über die Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Gleicherweise, ihr Jüngeren, seid den Älteren, Ältesten, unterwürfig. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Die erste Frage, die sich hier stellt, ist, wer wird hier angesprochen? Dass Petrus aus der ersten Person hier spricht, wird hier deutlich aus dem Text, dass er sagt, ich, der Mitälteste, ermahne euch. Ich rufe euch auf, ich sage euch Folgendes. Und wir haben schon im Bruderrat darüber kurz miteinander ausgetauscht, über diesen Abschnitt. Und die Frage stand schon im Raum. Ältesten, was ist hier gemeint? Weil hier auch von Jüngeren die Sprache ist, stellt sich die Frage doppelt. Wer ist gemeint? Ist das der Dienst? Sind das Leute, die eine bestimmte Aufgabe haben als Älteste in der Gemeinde? Oder ist das das Alter? Denn Vers 5 bringt uns wahrscheinlich noch verstärkt auf diese Gedanken, denn hier steht das gleicherweise ihr Jüngeren. Das heißt, geht es hier um ältere Menschen und jüngere Menschen oder geht es um Älteste und junge Gläubige oder auch die ganze Gemeinde? Wenn man das jetzt von dem Urtext nimmt, von der griechischen Sprache, in Griechisch wurde ja das Neue Testament geschrieben, dann ist das so, kommt dieses Wort 66 Mal im Neuen Testament vor. 60 Mal davon ist das Amt gemeint, die Ältesten. Aber das Wort selber, Presbyteros, sagt das nicht aus. Das kann man davon nicht ableiten. Das bedeutet Alter, auch Amt. Ein Ältester als Amt oder Ältester vom Alter her. Das kann man vom Wort nicht ableiten. Aber vom Sinn schon, wie gesagt, 60 Mal bedeutet das den Dienst, das Amt, die Stellung. Und 6-mal spricht die Bibel mit diesem Wort über das Alter oder das Neue Testament. Weil wir hier beim Vers 2 so einen deutlichen Ruf haben, hütet die Herde Gottes. Deswegen ist das bei allen Auslegern eigentlich eine Eindeutigkeit, dass hier die Menschen angesprochen sind, die die Verantwortung haben, den Dienst der Ältesten in der Gemeinde auszuüben. Die sind hier gemeint. Obwohl das vom Wortlaut her jetzt offen stehen würde, aber vom Sinn her, da ist Vers 2 uns eine große Hilfe. Hütet die Herde Gottes. Dann, dass der Petrus sich selber als ein Mitältester nennt. Das ist so, in der Sprache wird das nicht gebraucht, dass er sagen würde, ich bin ein Mitalter. Deswegen ist das hier schon sehr eindeutig, dass es hier der Dienst und das Amt gemeint ist. Grundsätzlich hängt das Amt der Ältesten sehr eng mit der jüdischen, mit dem jüdischen Glauben zusammen, mit der jüdischen Geschichte zusammen. Und in der jüdischen Tradition des Alten Testaments war diese Aufgabe der Ältesten etwas anders als in der neutestamentlichen Gemeinde. Und da waren das immer ältere Männer. Und von daher wurde das Wort ja auch abgeleitet, weil es immer ältere Männer waren, die in der Reife des Lebens waren. Und sie würden über eine Sippe, über ein Dorf, über eine Gemeinschaft, über eine Synagoge oder auch einen größeren Aufgabenbereich gestellt. Aber schon in den ersten Anfängen der Gemeinde Jesu beginnt sich diese Tradition weiter, nur sie löst sich auch von der jüdischen Erfahrung. So wird das nicht mehr an das Alter gebunden. Somit, wenn wir erstmal die Anforderungen lesen, die im Neuen Testament gegeben sind für den Dienst, für das Amt, für die Verantwortung der Ältesten, da wird das Alter nicht mehr erwähnt, sondern die Charaktereigenschaften. Aber die Bezeichnung Älteste, das ist geblieben. Aber das Alter wird dann nicht mehr so in der Beschreibung mitgenommen. Paulus unternimmt diese Verantwortung sehr ernst. Und er sagt, ich habe in Apostelgeschichte 14 sagt er, ich habe in allen Städten, wo Gemeinden entstanden sind, Älteste eingesetzt. Somit verstehen wir das in diesem Text auch sehr eindeutig, dass es hier der Dienst, das Amt, die Verantwortlichen in dieser Aufgabe auch angesprochen werden. Sie sollen die Herde weiden, sie sollen sie hüten, bewahren, nachgehen. Es gibt im Neuen Testament diese drei Bezeichnungen für diese Aufgabe, für die gleiche, eigentlich für die gleiche Verantwortung. Das ist einmal, wird das mit dem Wort Hirte angewandt. Und wir finden in diesem Text eigentlich alle drei Beschreibungen. Älteste, Hirte leitet sich hier von dem Hüten ab und deswegen Presbyteros, das ist für alle, die Russisch kennen, bekannt als Presbyter, das kommt von dem Wort. Und das ist erstmal die Bezeichnung, als Älteste haben wir das im Deutschen übersetzt. Hirte ist ein anderes griechisches Wort, aber es wird für die gleiche Aufgabe verwendet. Und das dritte ist Episkopos. In unseren deutschen Bibeln oft als Bischof übersetzt. In der heutigen Erfahrung der Christen ist das, oder auch in der christlichen weltweiten Kirche, wird dieser Begriff meistens für jemanden angewandt, der eine größere Region verantwortet als Bischof. Aber in dem biblischen Sprachgebrauch ist das immer eigentlich austauschbar. Der Hirte, der Älteste und der Bischof, das ist alles das gleiche Amt. So wird das im neutestamentlichen Zeit verwendet. Es ist nicht anders. Es sind nur andere Worte, die da gebraucht werden. Petrus bleibt hier bei seinem Thema eigentlich, was er vorher gesagt hatte. Und deswegen stellt er sich jetzt auch so vor, dass er Mitälteste ist und dass er auch Teilhaber ist an den Leiden des Christus. Und unser ganzes Thema war ja bis jetzt auch so. Die Ermutigung an die Gläubigen, die in der Verfolgung waren, in der Verfolgung sind, in dem Leid des Lebens stehen. Dass wenn sie das in dem Namen Jesu tragen, dieses Leid, werden sie auch an seine Herrlichkeit teilnehmen. Und das wendet Petrus hier auch an und sagt, jetzt wenn ich die Ältesten anspreche, dann bin ich auch einer von denen, der das kennt, was es heißt, im Namen Jesu zu leiden. Und ich trage das hier genauso rein, dass ich hier aber auch fest damit rechne, dass ich auch an seine Herrlichkeit teilhaben werde. Weil das war das Thema in dem vorigen Abschnitt. Und jetzt übernimmt er das ganze Thema für von der ganzen Herde, spricht jetzt eine kleinere Gruppe an und sagt, auch hier haben wir das gleiche Prinzip. Ich kenne die Leiden für Christus und ich hoffe und rechne damit, dass ich an seiner Herrlichkeit teilnehmen werde. Vers 13 aus Kapitel 4 erinnert uns nochmal daran. Da sagte er, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. So, das war für die ganze Gemeinde. Und jetzt, wenn er die Ältesten anspricht, da sagt er, wir haben die gleiche Erfahrung wie die ganze Herde. Und in unserem Dienst und Verantwortung ist es auch so. Und so stelle ich mich auch vor, als einer, der diese Leiden Christi kennt, aber auch hofft auf die Teilhabe an der Herrlichkeit. Was sollen die Ältesten tun? Die Aufgabe ist hier deutlich formuliert mit dem Weiden der Herde. Und dann kommt er auch sehr direkt darauf zu sprechen, wie sie das tun sollen. Sicher, wir haben in der Verantwortung dieses Dienstes noch mehr Beschreibungen in der Heiligen Schrift. Aber der Petrus beschränkt sich hier auf drei und macht die sehr deutlich mit den Gegensätzen, so wie Tom das heute gemacht hat, mit der Sanftmut als Gegensatz von Aggression. So ist der Text hier auch aufgebaut, immer mit Gegensätzen. Dass er erstmal sagt, wer diese Aufgabe hat, der soll das nicht aus Zwang tun, sondern freiwillig. Das ist das Gegenteil von dem, wenn etwas aus Zwang gemacht wird. Wir haben es auch kurz mit den Brüdern darüber unterhalten und gesagt, gibt es aber auch Momente, in denen in der Verantwortung jemand sagt, mir ist jetzt nicht danach, aber ich muss jetzt. Mit Sicherheit. Aber die Grundhaltung, Geschwister, deswegen, wenn wir zu diesem Dienst jemanden berufen, in der Gemeinde, in der Vorarbeit beten dafür, dann ist das eine ganz wichtige Frage, die wir unbedingt stellen, jedem Kandidaten. Hast du Freimut dazu? Oder legen wir dir jetzt eine Last auf, die dich erdrückt? Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Und deswegen sagt er das hier auch, weil das ist ja auch eine Verantwortung, die wir unglücklicherweise auf Menschen auferlegen können, ohne dass Gott sie beruft dazu. Und dann kann das zu einer großen Last werden, die, und ich glaube, das ist eine große, spiegelt sich in allen Diensten immer wieder. Wenn wir das, was wir tun, auch im Namen Jesu, immer nur als Beschwerde erleben und nicht auch als Freiwilligkeit, dann sind wir wahrscheinlich nicht auf dem richtigen Platz. Nicht in der Gemeinde sind wir auf dem richtigen Platz, aber in den Dienstbereich, den soll man dann nicht so tun, weil diese Freiwilligkeit ist ein Zeichen auch von Gottes Berufung, von Gottes Dabeisein damit. In diesem Text, das ich den gelesen habe, erinnerte mich an die Worte von Jesus, die er in diesem Zusammenhang im Johannes, so in dem Hirtenkapitel, Johannes Kapitel 10 erwähnt. Das hat mich mal sehr, ist mir mal sehr nahe gegangen, dieses Wort, als wir uns entschieden haben, nach Deutschland auszuwandern. Dann habe ich schon in diesem Wort sehr stark mich aufgehalten. Das ist oft so, glaube ich, das ist nicht übertragbar, aber etliche Situationen mit Gottes Wort bleiben einfach einem für Leben lang in Erinnerung. Hier sagt Jesus, wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Das hat er damals an die Hirtenschaft schon angesprochen und sich gemeint. Und der ist auch der Oberhirte. Und das ist auch der eigentliche Hirte. Und alles Menschenwerk, würde ich jetzt mal sagen, was wir uns auch Hirten nennen oder in dem menschlichen Bereich tun oder wollen, tun wollen. Das ist alles gemessen an dem Oberhirte. Aber das, glaube ich, ist hier eine starke Anlehnung auch an dieses Wort. Die Bereitwilligkeit zeichnet sich auch in dem Verhältnis zu der Herde aus? Ist das ein Mietling? Dann läuft er. Warum sagte ich, als wir auswanderten? Da fragte ich mich schon, bin ich jetzt ein Mietling, dass ich weglaufe? Da blieb noch eine Gemeinde zurück. Ich war da nicht ein Ältester. Aber es war eine Verantwortung. Wir waren eben berufen zum Predigerdienst und dann hat uns das als Familie schon mit Lydia, war das eine wichtige Frage, die wir uns stellten. Deswegen bleibt das auch immer bei der Berufung eine wichtige Frage. Weil wir das Wort Berufung jetzt noch erwähnen, Geschwister, so ist das auch in dem ganzen, in den Berichten des Neuen Testaments über Älteste und Diakone. Das sind ja diese zwei Dienstbereiche, die so direkt erwähnt werden, auch voneinander etwas zu unterscheiden sind, aber in der Berufung dieser beiden Verantwortlichkeiten beschreibt die Bibel uns niemals eine Wahl, sondern eine Berufung. Ich will das nur noch einmal erwähnen, damit wir es verstehen, warum wir den Vorgang so haben im Gemeindeleben. Das ist auch bestimmt alles nicht vollkommen und nicht immer, vielleicht auch erkennen wir all die Gaben, die der Herr geschenkt hat der Gemeinde. Und aber dass wir bei der Berufung so das auch versuchen vorzugehen, dass wir erstmal vorauswählen zur Bestätigung, nicht zwei, drei Leute hinstellen und davon jemandem aussortieren, jemandem bestätigen. So gehen wir nicht vor, weil die Bibel das so nicht vorgibt. Die spricht immer von einer Berufung und Bestätigung. Und deswegen wollen wir das auch so tun, dass wenn wir Leute berufen, so wir haben jetzt vier Diakone als Kandidaten und dann sollen sie geprüft werden und wenn sie, so wie die Bibel das sagt, würdig sind, da sollen sie bestätigt werden. Und wir werden von den vier nicht zwei auswählen. Wir wollen die alle vier bestätigen, wenn sie, so wie die Bibel sagt, in diesem Dienst für die Gemeinde das eindeutig ist. Aber das wird hier auch immer wieder so erwähnt. Was ist das Nächste, was er hier sagt? Die sollen nicht einem schändlichen Vorteil nachschauen, wenn sie dienen wollen als Älteste. So spricht er seine Mitälteste an, sondern bereitwillig. Nicht wegen dem Geld, nicht wegen den Vorteilen, die man dann hat und auch nicht wegen der Machtposition. Das wird das Nächste sein, das er sagt. Das sollen nicht die Beweggründe sein. Ein Ältester muss bereitwillig sein zu dienen und nicht Verhandlungen führen, wie viel er verdient. Das ist hier, glaube ich, direkt wörtlich so gemeint. Das Prinzip hat der Herr Jesus seinen Jüngern beigebracht, als er sie ausgesandt hat. Lukas 10, Kapitel 7. Ein ganz wichtiges Prinzip von dieser Bescheidenheit, die hier auch wieder sichtbar wird, eine wichtige Eigenschaft ist, die, wenn wir uns die aneignen, dann werden wir in dem Willen Gottes uns bewegen. Und da war es folgendes, Jesus sagte, wenn ihr an einen Ort kommt, und in ein Haus euch angemeldet habt und gefragt habt, ob ihr da wohnen, Verpflegung und übernachten könnt, dann bleibt da. Das heißt, dann schaut nicht später, oh, da ist noch eine bessere Wohnung. Da würden wir noch besser versorgt werden. Wir sollen vielleicht umziehen. Für ein paar Tage lohnt sich das noch. Er sagt, tut das nicht. Das hat etwas mit der Bereitwilligkeit zu tun, dass das alles untergeordnet ist. Dass das nicht einen großen Stellenwert hat. Dass uns das nicht so viel bedeutet. Der Älteste muss bereitwillig dienen. Und das ist das Gegengift gegen Vorteilsdenken. Wenn ich an Vorteile denke, dann ist das ein falscher Weg, ein falscher Zugang zu diesem Dienst. Und nicht als die über, hier ist das etwas unglücklich übersetzt, glaube ich, in der Elberfelder Bibel, über ihre Besitztümer herrschen. Besitztümer ist irreführend, aber das Wort, ich habe das nachgelesen in der Konkordanz, in der Übersetzung, bedeutet mehr ein Los. Etwas, ein Los ist ja, kennen wir, da haben wir irgendwo ein Großteil Erde und da bekommt jeder ein Los. Für den Garten, für ein Dacia, für ein Schrebergarten, was es auch immer ist. Also jeder hat sein Los und das wird dann gelost. Das ist dir einfach zugeteilt, muss dir gar nicht gehören. Das ist hier das eigentliche Wort, was im Urtext steht. Kleros übersetzt sich als Los, das euch zugeteilt wurde. Und das ist hier jetzt auch wieder ein ganz wichtiger Bereich. Die Ältesten haben ja eine wirkliche Autorität über die Herde. Aber sie sollen diese Autorität nicht missbrauchen. Jemand sagte, echte Bevollmächtigung ist, wenn man die Verwaltung der Herrschaft Christi ausübt. Nicht seine eigene. Es darf nur immer die Herrschaft Christi ausgeübt werden und nicht meine eigene. Das ist nur ein zugewiesener Anteil am Leben, am Dienst, an deine Arbeit, an deine Aufgabe. Das will Petrus hier den Ältesten sagen. Sie sollen ihren Dienst nicht so tun, als würden sie die Herren sein darüber. Als würden sie die Bestimmende sein. Sie führen nur die Herrschaft Christi aus und das bringt uns dann immer wieder auch in diese Verantwortung vor Christus. Paulus sagt das im 2. Korintherbrief mit folgenden Worten: Nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Und ihr steht nämlich durch den Glauben. Die Ausübung solcher Leitung, Geschwister, geht auf diese Art auch nur, weil die Gemeinde in der Regel ein Verbund ist wiedergeborener Menschen. Nur deswegen geht das so. Der Staat hat ja eine ganz andere Macht, auch vom Wort Gottes her, von Gott bekommen. Da heißt es, der Staat soll das Schwert tragen. Da muss man auch mal Gewalt anwenden. Aber in der Gemeinde, weil wir alle uns dem Geist Christi unterwerfen, sind das andere Mittel, die man da verwendet, sind das andere Zugänge. Und das geht auch nur deswegen, weil das ja auch eine Herde ist, die Christus gehört. Deswegen ist die Erfahrung der Bekehrung immer noch so wichtig. Ohne die Wiedergeburt, ohne dass der Heilige Geist in dem Herzen des Menschen wohnt, wird er sich so eine Herrschaft nicht unterordnen wollen. Dann braucht er wirklich eine harte Hand, die ihn zwingt, lenkt, überwindet. Aber wenn jemand sich Christus unterwerft, dann lässt er sich leiten, auch mit einer nicht herrschenden Hand, weil er das so will, weil wir in dem Geist des Christus stehen. Das Gegenteil von dem Herrschenden sagt er hier, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und ich würde mal fragen, wie ist das, dieser letzte Abschnitt in anderen Bibeln übersetzt? Dass ihr Vorbilder der Herde seid, also in Vers 3 ist das. Letzter Abschnitt. Seid. Ist das überall so? Nein. Ja, wie ist es bei dir? Ja, das ist so, in dem Wortlaut ist das nicht das Vollendete, sondern das Werdende. Das wollte ich hier nur noch mal betonen. Das ist immer ermutigend, Geschwister, dass wir auch hier das so lesen. Dieses Seid ist eine Zeitform, die nicht vollendet ist, sondern die sich weiterentwickelt. Sein im Werden, in dem Weiterwerden, das ist so der Gedanke hier, bleibt Vorbilder der Herde und lass es dadurch für die Herde einfach sein, zu folgen. Das ist hier der Gedanke als Gegengedanken gegen Machtdenken und Gewalt. Es wird hier und auch nirgendwo einem Ältesten das Recht gegeben, dass er Unterordnung einfordert. Wir werden das gleich lesen, was über die Unterordnung steht. Aber erstmal ruft er die Ältesten zu, in diesem Dienst Glauben zu beweisen dadurch, dass man nicht jetzt schon mit allem rechnet, sondern auch hier der belohnende Gott. Die Frage des Lohnes ist ja oft eine Frage des Glaubens in der Bibel, Geschwister. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er da ist und dass er ein Belohner ist. Somit ist das nicht immer hier alles schon erfahrbar. Ich erinnere mich so an eine Begegnung. Wir haben so mit Mitarbeitern gesprochen und auch über die Lasten des Dienstes, über die Entbehrungen des Dienstes, über die, was das so mit sich bringt, auch in dem Alltagsleben. Wenn man sich dem Dienst der Menschen widmet. Ja, dann sagte da jemand, ich will das gar nicht mehr hören, dass es so Beschwerden und Schwierigkeiten gibt. Mir macht das Freude und ich habe Spaß daran und das ist meine volle Belohnung. So etliche Mal scheint mir so, als ob wir ein bisschen frommer sind wie Gott. Der sagt, nein, es wirst du nicht alles entlohnt bekommen und wirst dir auch nicht alles erleben. Und mit deinem Spaß wirst du auch nicht alles überbrücken. Aber ich verspreche dir, ich denke daran. Es ist immer eine Frage auch des Glaubens. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir unserem Gott auch oder hier dem Glauben Raum schenken und zu sagen, es wird nicht alles hier in dieser Welt geklärt, belohnt, verlohnt. Gott ist der, der gesagt hat, immer rechnet auch mit dem danach. Weil dann, das geht ja nur, wenn der Glaube greift. Alles andere, was ich hier jetzt schon erlebe, ist gut. Aber das ist ja auch, das erfordert ja nicht Glaube. Aber hier erfordert das Glaube und das sagt er hier auch, rechnet damit, wenn der Oberhirte kommt, dann wird das geschehen. Und wir verstehen diesen Text so, dass er hier von der Entrückung spricht, von der Wiederkunft Christi, dass er sagt, dann wird das so sein, nicht alles hier und jetzt. Und dann spricht er die Jüngeren an, gleicherweise ihr Jüngeren, seid den Ältesten unterwürfig. So, das ist hier jetzt schon wieder eine Aufforderung, die jetzt nicht die Ältesten bei den anderen einfordern, sondern die in meiner Verantwortung stehen. Wie will ich mich unterordnen? Wie will ich mich unterwerfen? Wann soll ich das tun? Er bleibt hier aber nicht lange stehen bei den Jüngeren. Man weiß es nicht, ob es die Jungen im Alter sind oder die Jungen im Glauben, was er meint. Nimmt aber ganz schnell die ganze Gemeinde mit herein in dem gleichen Satz und sagt, alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Denn, und dann kommt die Begründung aus dem Buch der Sprüche. Alle seid aber miteinander mit Demut fest umhüllt. Die Ältesten, die Jüngeren und alle. Es geht auch nur in der Gemeinde Jesu, Geschwister, dass man in eine gegenseitige Verantwortung lebt, in eine Unterordnung lebt und dass man das auch auf einmal versteht, was das ist, und dass man das will. Denn alle jungen Menschen, ich freue mich sehr, wenn wir euch haben, wenn wir euch sehen, wie ihr im Glauben euch entwickelt. Und es ist ein ganz wichtiger Moment, auch in der Charakterbildung. Wer das nicht lernt, kann später niemals leiten. Wer sich nicht selber lernt zu unterordnen, kann nicht leiten. Deswegen sind das auch hier wieder, wird das begründet, gefestigt an dem Wort aus den Sprüchen, an dem alttestamentlichen Wort, dass er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn ich mit meinem Bruder hochmütig umgehe, nicht demütig, sondern in Hochmut ihm begegne, dann ist Gott mein Gegner. Somit ist das ein Wort, werden wir nie rauswachsen. Wir werden nie sagen, das habe ich jetzt hinter mir gelassen, da bin ich jetzt fit. Das wird so nicht sein. Da wird unser alter Mensch sich immer melden und wir werden da immer wieder mit kämpfen müssen. Aber das ist ein göttlicher Weg, etwas zu erfahren. Letztens sagte ein Bruder, dass ich mich bekehrte und in der Verwandtschaft einiges an Spott ertragen musste. Etliches wurde direkt ausgesprochen, das andere fühlte ich vielleicht auch mehr. Da bin ich jetzt so dankbar, dass ich mich an dieses Wort gehalten habe und gesagt habe, der Herr wird es richten. Und er hat es gerichtet. Ich habe jetzt ein offenes Ohr bei meiner Verwandtschaft. Er hat erhöht. Er hat das geschenkt. Er hat mich Demut gelernt, dass ich da nicht mit meinen eigenen Mitteln war, nicht das schnell am Ende gewesen. Aber ich habe es dann dem Herrn überlassen und gesagt, forme, lenke. Und wenn ich hier jetzt auch Verachtung erlebe, ich will dir treu bleiben, ich will dich lieben, will dir folgen. Das ist Demut. Und dann erhöht er. Das ist, was hier dieses Wort verspricht, was es uns ermutigt. Und deswegen, so wie wir in der Einleitung heute auch schon hörten über die Sanftmut, glaube ich, wäre es auch gut, wenn wir ein paar Sätze nächste Mal, so Gott will und wir leben, über Demut austauschen. Nimm das mit als Gedanke nach Hause. Was ist Demut? Was ist eine demütige Haltung? Wie äußert sich das? Wie lebt sich das? Wie fühlt sich das an? Die Juden sagen, deswegen nehmen sie beim Passafeier diese Matzabrote ohne Hefe. Denn Hefe bläht sich auf. Und das ist dünn, das ist flach, das bleibt demütig. Das ist für sie das Bild darüber. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist in der Bibel, wenn man sagt, man soll in der Zeit kein Hefeteig nehmen. Aber irgendwo, das Bild ist schon verständlich. Ja. Ja, so bleiben wir in der Freude des Wortes Gottes, dass es uns führt und lenkt. Aber ihr merkt doch, Geschwister, betet für unsere Verantwortliche in der Gemeinde. Denn auch hier sind wir nur am Werden. Wir wollen, wir sind unterwegs miteinander. Ich werde noch beten und schließen damit ab. Auch jetzt beten wir, unser Herr Jesus, zu dir und sind immer sehr erstaunt darüber, dass dein lebendiges Wort immer aktuell ist. So unser Menschenwort vergeht, aber dein Wort bleibt. Es spricht in unsere Zeit hinein, in unser Herz, in unser Leben. Und wir danken für diese Festigkeit, für die Unvergänglichkeit, für deine Bewahrung deines Wortes. So segne es in uns, dass wir in dem Werden, in dem Tun, in dem Sein des Glaubens in deinem Wort bleiben, dass es Frucht bringen kann, um deinen Namen Ehre zu bringen. Amen. Amen.